Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Hallo zusammen, liebe Gemeinde. Ich begrüße besonders auch alle Gäste. Schön, dass ihr hier seid. Ja, heute Morgen habt ihr schon gemerkt, wir starten eine neue Predigtreihe. Es geht heute ans Eingemachte. Und ich habe gedacht, auf so eine Predigtreihe könnt ihr euch eigentlich freuen, weil es ist ein heißes Thema. Man denkt immer, Sex, das wäre eigentlich das heiße Thema. Aber viel heißer ist Geld. Geld soll ja auch angeblich sexy machen. Und dann käme auch noch das Thema Macht vielleicht. Aber wir denken über Geld nach. Es geht um das, was man hat, aber über das man nicht spricht. Es geht um Reichtum, es geht um Besitz und es geht heute darum, welche Prioritäten diese Sachen in unserem Leben haben. Vielleicht können wir da schon mal die erste Folie haben. Ich habe hier mal einen Mann mitgebracht, eine Frau, die überlegen, was hat Priorität und wie muss man das alles richtig anordnen, das mit dem Reichtum. Und das ist gar nicht so einfach, das ist schwer, die richtige Ordnung reinzukriegen. Und darüber wollen wir heute Morgen gemeinsam nachdenken. In der Predigtreihe dann viermal, dreimal aus dem Luca-Evangelium, einmal aus dem Buch Malachi, zwischendurch unterbrochen von einer Taufe am 8.11. Und herzliche Einladung dazu. Ich freue mich voll drauf auf die Taufe. Ein Punkt, der wichtig ist im Leben eines Christens, einen bewussten Schritt zu gehen, auch Gemeindemitglied zu werden. Heute fängt der Taufkurs an, am 8.11. dann die Taufe. Und umrahmt sozusagen das Thema, ich bin der Herr dein Geld. Jetzt fragt man sich natürlich, warum guckt man denn zum Thema Geld überhaupt in so ein altes Buch wie die Bibel? Wäre es nicht besser, einen Vermögensberater kommen zu lassen und sich so ein bisschen coachen zu lassen? Oder vielleicht bei dir auch einen Schuldnerberater? Will ich nicht hoffen, aber könnte ja hilfreich sein. Bibel oder vielleicht einen guten Finanzratgeber lesen. Oder hier, Michael Deisen sehe ich gerade, Chef der Volksbank Wiedenest. Der müsste doch eigentlich was dazu sagen können. Warum gucken wir zu diesem Thema in der Bibel? Das kann alles nicht schaden. Wirklich. Wenn du Schulden hast, geh zum Schuldenberater. Wenn du Vermögen hast, geh zum Vermögensberater. Lest Bücher, red mit Michael. Alles gut. Aber lasst uns zuerst in Gottes Wort gucken. Warum? Weil wir Christen glauben, Gott ist der Schöpfer der Welt. Der hat alles gemacht, der hat Leben erfunden, der weiß, wie Leben funktioniert. Und er gibt uns Menschen eine Gebrauchsanweisung, ein Manual, wie das Leben funktioniert. Und das ist die Bibel. Da steht drin, wie Gott sich das gedacht hat mit dem Thema Geld. Es sind Storys drin von Menschen, die mit Geld umgegangen sind. Gut oder schlecht, davon können wir was lernen. Das hilft uns, den grundsätzlichen Umgang mit Geld richtig zu handeln. Und deswegen gucken wir in die Bibel. Und ich bin dafür überzeugt, dass diese vier Predigten uns für unser Leben inspirieren. Ich wünsche mir, dass Gott zu uns redet, uns gute Tipps gibt, uns ermutigt und auch manchmal, und das werden wir heute sehen, ermahnt. Warum macht er das? Weil Jesus verspricht, wer mir nachfolgt, wer meine Anweisungen, meine Tipps beachtet, der bekommt ein richtig gutes Leben. Der kriegt Leben im Überfluss. Leben, das sogar den Tod durchbricht und weitergeht. Und deswegen macht er das, weil er uns beschenken will. Wie ist das bei dir? Ist das Geld oder der Besitz dein Herr? Das heißt, machst du alles für Geld? Arbeitest du eigentlich nur, um Geld zu bekommen und nicht, weil Arbeit auch Berufung ist, wie der Name Beruf schon sagt? Sorgst du dich ständig um deinen Besitz? Heiratest du vielleicht wegen dem Geld? Also vor 30 Jahren hat man das tatsächlich gemacht, da haben Leute wegen dem Geld geheiratet. Macht man heute nicht mehr, weil sich das nicht mehr lohnt. Zum Glück, vielleicht halten die Ehen dadurch länger. Aber ich weiß noch so, früher war das ganz wichtig. Ja, wir heiraten wegen den Steuern, So ein Quatsch. Ich dachte immer, man heiratet aus Liebe. Nein, Geld kann auch ein Motiv sein, um zu heiraten. bestimmt das Geld sozusagen deine Handlungen, deine Manöver? Oder ist umgekehrt, bestimmst du über dein Geld? Geld ist ein Mittel zum Zweck, ein Werkzeug, ein Tool, etwas, was dir anvertrauen ist, wo du mit umgehen kannst, womit du dein Leben meistern kannst, womit du auch Gutes tun kannst. Also bist du der Herr über dein Geld? Das ist ja die Frage. Und es fällt auf, und das wissen wir ja längst, dass wir Deutschen ein ziemlich reiches Volk sind. Und zwar ein sehr reiches Land. Wir sind laut dem Human Development Index der UNO 2015 das sechstbestentwickelste Land der Welt. Das sechstbestentwickelste Land der Welt. Da spielt nicht nur Geld und Reichtum eine Rolle, sondern alles spielt eine Rolle. Und wer gut entwickelt ist, der ist auch immer reich. Vor uns liegen noch Norwegen, Australien, die Schweiz, Holland und fast gleich auf die USA. Ganz ehrlich, in Holland mache ich Urlaub. Ja, wohnen tue ich lieber hier. Ne? Also mit Platz 6 sind wir ganz vorne. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass 181 Länder hinter uns liegen. Und ich nenne mal, möchte die jetzt nicht alle aufzählen, das würde ein bisschen lange dauern, aber ich nenne mal ein paar, die ganz weit hinten sind. Das bedeutet geringe menschliche Entwicklung. Geringe menschliche Entwicklung. Platz 145, Nepal. Platz 147, Kenia. Platz 150, Myanmar. Platz 159, Tansania. Es geht noch schlechter. Platz 182, Eritrea. Und das Schlusslicht auf Platz 187, Tendenz fallend, fragt sich nur noch wohin, der Niger. Das ist dramatisch. Das sind die Länder, das sind die ärmsten Länder der Erde, die sind überhaupt nicht menschlich entwickelt. Das heißt, wir sind reich. Und doch ist es so, dass in Deutschland nicht jeder reich ist. Wir haben natürlich auch hier hohe Kosten. Das muss man ja auch sagen. Es gibt Leute, die in Hartz IV feststecken. Menschen, die unter der Armutsgrenze leben. Die schlecht bezahlt werden. Die verdienen eigentlich mehr, aber sie verdienen schlecht. Also eigentlich müssten sie mehr bekommen, weil sie mehr verdienen. Aber sie werden so schlecht bezahlt. Und doch muss hier keiner hungern in Deutschland. Es gibt zum Glück die Tafeln. Wir können sogar noch Flüchtlinge versorgen. Gott sei Dank. Und trotzdem ist es ja so, ob wir arm oder reich sind, wir besitzen was. Die meisten Menschen besitzen was. Entweder Bargeld oder Material oder Sachen. Manche viel, manche wenig. Und natürlich kann viel Besitz und Geld auch glücklich machen. Das ist so. Ja, weil man sich viel leisten kann. Wenn man es richtig einsetzt, macht das glücklicher. Das ist ja auch nicht verboten. Aber Jesus Christus fordert alle Menschen auf, egal ob sie arm oder reich sind, mit Besitz und mit Geld richtig umzugehen. Und er sagt sogar, und das sollte uns stutzig machen, dass reiche Leute es tierisch schwer haben, und viele von uns zählen zu den reichen Leuten, ihm nachzufolgen, in das Reich Gottes einzugehen. Er warnt vor allen Dingen vor den Gefahren des Reichtums. Jetzt kann man sagen, warum tut er denn das? Will er uns das Leben vermiesen? Nein, er tut das, weil er uns liebt. Er sagt, ich habe ein gutes Leben für euch vorgesehen, deswegen geht mit dem Reichtum richtig um. Deswegen muss jeder Mensch die richtigen Prioritäten setzen. Reichtum, Leute, Geld verdienen, das kann doch nicht die oberste Prio im Leben sein. Wie kommt man denn auf das schmale Brett? Es gibt doch viel wichtigere Ziele. Ein gutes Verhältnis zu den Kindern zum Beispiel, auch noch am Ende des Lebens. Oder ein gutes Verhältnis zu den Eltern, wenn die am Ende sind. Das ist doch wichtiger als Geld. Wen willst du denn an deinem Sterbebett um dich rumstehen haben? Laute Aktenordner mit Grundbesitzeinträgen oder hier Notarverträgen über deine ganzen Häuser? Ja? Oder vielleicht 15 Geldsäcke mit Dollarscheinen, auf jedem eine Kerze? Das ist doch scheiße. Ja? Ist doch viel besser, wenn da Menschen stehen. Deine Kinder, deine Verwandten, deine Freunde und da richtig zu investieren, da kommt es doch drauf an. Und das ist manchmal viel schwieriger, als Geld richtig anzulegen, in die Beziehung zu investieren. Es ist doch auch viel besser, mit warmer Hand zu vererben, als mit kalter Hand. Kennst du den Spruch? Ja? Vererb besser mit warmer Hand, ja? Dann kann dich dein Sohn auch umarmen, wenn du ihm das Geld gibst, ja? Als mit kalter Hand.
dann umarmst du den Sohn nicht mehr. Das ist doch alles logisch, das wissen wir. Wenn wir genau darüber nachdenken, kommen wir sofort, stimmt, ja. Und trotzdem werden wir von der Werbung immer wieder eingeholt, weil wir denken, oh, 16 Jahre, jetzt muss ich ja langsam an meine Rente denken. Vorsorgen, Vorsorgen, Vorsorgen. Ist ja auch nicht falsch. Aber wir werden als Deutsche so gepolt. Und für Christen, und wir Christen sagen für alle Menschen, da ist es doch ganz wichtig, dass sie am Ende ihres Lebens bei Gott ankommen, dass sie das ewige Leben haben, dass sie den Tod durchbrechen, dass es weitergeht, dass das Leid und Elend, was der Tod nun mal mit sich bringt, aufhört, weil wir ewiges Leben haben, dass wir bei Jesus ankommen, das muss unsere oberste Prio sein. Leute vom Kraftwerk, die ihr hier seid und die ganze Zeit mitschreibt und den Gottesdienst beobachtet und mir und meine Predigt beurteilt und meine Tochter sitzt auch da, schreibt euch das auf. Die wichtigste Prio, ja, muss sein, das ewige Leben zu bekommen. Das ist wichtiger als alles andere. Und in unserem heutigen Bibeltext, den der Arzt Lukas aufgeschrieben hat, da geht es genau um diese Fragen, um diese Prioritäten. Und wir finden diese Geschichte gleich dreimal überliefert. Vom Arzt Lukas, vom Zollbeamten Matthäus, der hatte auch Ahnung von Geld, und vom Dolmetscher Markus. Diese drei zusammen mit Johannes sind sozusagen Reporter des Lebens von Jesus. Und die drei von den vieren berichten von dieser Geschichte. Und wir nehmen heute mal den Bericht von Lukas zur Hand, ergänzen den mit den anderen Berichten. Und ich verfolge, oder wir lesen abschnittsweise durch diesen Bericht, der steht im Lukas-Evangelium in Kapitel 18, die Verse 18 bis 30. Ihr könnt hier mitlesen auf eurer App, hinten sind Bibeln. Und wir gucken uns das mal an. Folgendes passiert. Ein einflussreicher Mann fragte Jesus, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Der Mann, der diese Frage stellt, wenn wir die anderen Berichte zusammennehmen, ist offensichtlich reich, jung und einflussreich. Man kennt dieses Gleichnis auch, das Gleichnis vom reichen Jüngling. Das klingt immer so, als wenn da so ein von Beruf Sohnschnösel, ne, bei Jesus auftaucht, ja, und dem eine Frage stellt. Das ist hier nicht der Fall. Hier kommt ein Mann, der steht mitten im Leben. Der hat Einfluss. Wahrscheinlich war er sogar Vorsteher einer Synagoge. Er ist theologisch top drauf und hat ohne Ende Besitz. Und er kommt mit einer ernst gemeinten Frage. Diese Frage wird Jesus manchmal auch von anderen Leuten gestellt, die ihn überführen wollen, die ihn sozusagen auf die Schippe nehmen wollen. Aber der Mann kommt, weil er das wirklich wissen will. Markus berichtet, dass der Typ aktiv hinter Jesus hergeht und sagt, guter Lehrer. Und da merken wir schon von der Anrede, das ist eine respektvolle Anrede. Der glaubt, dass Jesus diese Frage beantworten kann. Was stellt er denn hier für eine Frage? Der stellt die Mutter aller Fragen. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Der Mann hatte das Gefühl, was viele von uns doch auch haben. Das kann doch nicht alles sein, die 20, 30, 40, 50, 80 Jahre, die dann meistens elendig enden. Und wenn du mal ins Altersheim gehst, wo alle dement sind, dann weißt du, wovon ich rede. Das kann doch nicht alles sein, das Chaos auf der Welt. Da muss es doch mehr geben. Da muss es doch ein ewiges Leben geben. Vielleicht gibt es sogar einen guten Gott, einen Schöpfer, der sich das ausgedacht hat, der seine Geschöpfe empfangen will. Das ist doch eine völlig vernünftige Frage, die der Typ hier stellt. Das ist die Mutter aller Fragen. Ich frage mich, wird diese Frage heute noch gestellt? Wir hatten diese Woche in unserer Gemeinde zwei Beerdigungen. Bei der einen Beerdigung habe ich den Sarg mitgetragen. Und wenn du den Sarg dann runterlässt am Seil, dann fängst du an, dir die Mutter aller Fragen zu stellen. Habe ich bei meiner Oma auch gemacht. Dann stellst du die Mutter aller Fragen. War es das? Die beiden Leute, die gestorben sind, die haben sich eine Antwort gegeben. Die haben gesagt, Jesus Christus bringt uns durch den Tod, gibt uns ewiges Leben. Die sind in ihrem Glauben gestorben. Ich war am Freitag im Knast im Iserlohn predigen. Da hat mir ein 22-Jähriger erzählt, der ein paar Jahre einsitzt, dass sein Vater ganz früh an Krebs gestorben ist. Das hörte sich alles ganz so nach Mafia an. Das war nämlich eine italienische Beerdigung, aufgebahrter Sarg, Glasdeckel, die Familie aus Sizilien wurde eingeflogen, ja, der Deckel wurde aufgemacht, der Tote wurde geküsst. Das war alles sehr beeindruckend von dem, was er erzählte. Und das ging ihm richtig nah. Der Vater war irgend so ein Baulöwe, ja. Und dann sagt er, dieser 22-Jährige sagte mir dann, in dem Moment, wo der Sarg runtergelassen wurde, das war das schlimmste Erlebnis für ihn bis jetzt in seinem Leben. Oder so kam es rüber, das war das Schlimmste. Ich wünsche mir, er zieht die richtigen Schlüsse. Aber in dem Moment stellst du die Mutter aller Fragen. War's das? Muss man was dafür tun? Kann man das beeinflussen, wie es weitergeht? Und das hat unser einflussreicher Mann erkannt. Er sagt, es muss mehr geben als Reichtum und Kohle. Es muss mehr geben, als man sieht. Etwas, was über den Tod hinausreißt. Und er war sich nicht sicher, ob er damit rechnen konnte. Und er glaubt, dass man dafür noch was tun muss. Und das ist auch seine Frage. Was muss ich tun? Der Mann will keine Gnade, sondern der will eine Leistung bringen. Der will eine Leistung bringen, damit man ihn belohnt mit dem ewigen Leben. Schade, dass er die Frage nicht anders gestellt hat. Ja, wie kann ich das Leben bekommen, das ewige Leben? Wäre eigentlich besser gewesen, theologisch. Ja, aber das ist hier real life. Das ist Jesus Christus, der einem Menschen begegnet. Und Jesus ist egal, wie deine Frage ist. Der beantwortet die schon richtig. Wie beantwortet Jesus jetzt die Frage? So. Ey, Alter, warum nennst du mich gut? So klingt das fast. Ja, nur einer ist gut, Gott. Hä? Ja? Jesus, ich dachte, du wärst Seelsorger. Ja? Was machst du denn da? Ne? Jesus interessiert die Frage, der geht erstmal auf die Anrede ein. Ja, ein paar Sachen klarstellen jetzt hier. Ne? Du nennst mich gut. Ja? Aber pass mal auf, es gibt doch nur einen, der gut ist. Es gibt doch nur einen wirklich Guten. Und jetzt kommt so eine ganz interessante Pädagogik. Hinter dieser Antwort steht ganz viel hinter. Er sagt, es gibt nur einen, der gut ist. Wir wissen alle, dass es nur einen Guten gibt. Und dieser Gute ist Gott, Jahwe, J-H-W-H, der lebendige, dreieinige Gott. Der ist gut. Menschen sind niemals gut. Menschen sind böse. Und auch wenn wir das heute nicht mehr hören wollen, die Bibel sagt, die Menschen sind seit dem Sündenfall in einem bösen Modus. Wir spielen durchs Leben im bösen Modus. Wir sind zwar fähig, einzelne gute Dinge zu tun, aber unser grundsätzlicher Zustand ist böse seit dem Sündenfall. Und deswegen kann der Mensch alleine nichts tun. Er braucht auch nichts tun. Er muss nicht tun, weil er von alleine nicht gut werden kann. Deswegen braucht er etwas, der für etwas ihn, deswegen braucht er jemanden, der für ihn etwas tut. So. Er braucht einen Wiedergutmacher. Er braucht einen Erlöser. Und wenn du also sagst, dass ich gut bin, dann musst du mich ja eigentlich als Gott akzeptieren, als Sohn Gottes, der ich ja auch bin. Bist du dazu bereit? Das steckt eigentlich hinter dieser Frage. Ja, du glaubst, dass ich dir die Antwort geben kann auf das ewige Leben. Bist du denn auch bereit, mich als Sohn Gottes zu akzeptieren? Jesus wartet aber nicht die Reaktion ab, sondern er gibt jetzt die Antwort. Er sagt, Gottes Gebote kennst du? Du sollst nicht die Ehe brechen, nicht morden, nicht stehlen, nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und alle Gebote, das ist ganz interessant jetzt, die Jesus hier anführt, die sind auf der zweiten Tafel der Gebote. Das sind die letzten fünf. Die regeln das Verhältnis Mensch zu Mensch, die Beziehung untereinander. Ne? Ehepaare, Mensch, Mensch. Nicht morden, Mensch, Mensch. Nicht stehlen, Mensch, Mensch. Nichts Unwahres sagen, Mensch, Mensch. Vater, Mutter ehren, Mensch, Mensch. Man könnte auch zusammenfassend sagen, in diesen Geboten geht es um Nächstenliebe, wie wir miteinander umgehen, wie wir unseren Umgang regeln. Und das ist auch wieder, das ist hier eine Hammerpädagogik. Das muss man erstmal durchblicken. Jesus nennt die Gebote, er hätte ja auch die ersten fünf nennen können. Da geht es darum, wie ist das Verhältnis Mensch-Gott, denn du sollst keine anderen Götter neben mir haben und so weiter und so fort. Das kommt später. Aber hier nennt er erstmal untereinander. Jesus macht im Grunde genommen diesen Menschen deutlich, du, wenn du mit der Nächstenliebe klarkommst, kommst du auch mit Gott klar. Wenn du mit der Nächstenliebe nicht klarkommst, kommst du auch nicht mit Gott klar. Weil du brauchst Gottes Liebe, um deinen Nächsten zu lieben. Ja, es ist ja sogar so, dass der Mensch erst Gottes Liebe braucht, dann kann er den Nächsten lieben wie sich selbst. Man braucht ja auch eine Selbstliebe. Und dann kann man wieder Gott zurücklieben. Das hängt alles damit zusammen. Und er macht hier deutlich, kommst du mit der Nächstenliebe klar? Und eigentlich würde man jetzt erwarten, dass der Typ die Segel streicht und kapituliert. Denn ganz ehrlich, Wer kann diese Gebote halten? Hast du das alles gehalten? Also ich nicht, ich habe schon mal gestohlen. Ja? Und ich habe auch schon mal schlecht über meine Eltern geredet. Und ich habe auch schon mal über andere schlecht geredet. Gemordet habe ich noch nicht. Die Ehe habe ich auch noch nicht gebrochen. Nur in Gedanken. Bist du besser? Kann ja sein, dass du besser bist. Das ist Hammer. Das kann keiner schaffen. Und deswegen ist die Antwort, die da jetzt gibt, total heavy. Ha! Diese Gebote, die habe ich von Jugend an alle befolgt, erwiderte der Mann. Ja, spinnt der oder was? Das ist eine Hammerantwort, die ist absolut selbstbewusst. Glaubt er wirklich, was er hier sagt? Oder lügt der? Der Lüge würde ich mal ausschließen, ne? Der hält ja alle Gebote. Ja? Wenn er jetzt lügen würde, dann wäre das ja schon. Und die ganze Intuition dieses Mannes ist es auch nicht zu lügen. Das ist wirklich ein frommer Kerl. Also muss er doch an totaler Selbstüberschätzung leiden. Er muss doch an einer Fehleinschätzung leiden. Niemand kann diese Gebote halten. Die Frage ist jetzt, wie wird Jesus reagieren? Und der Witz ist, Jesus nimmt ihn erstmal ernst. Der Reporter Markus erwähnt sogar, dass Jesus ihn mit voller Sympathie betrachtet. Das kann auch bedeuten, dass Jesus ihn umarmt hat, in den Arm genommen hat und dachte, boah, ey, was ein feiner Kerl. Da ist jemand, der will die Gebrauchsanweisung für das Leben einhalten. Super, ey. Hätten wir mehr von solchen Leuten. Den muss ich mal umarmen. Jesus sagt nicht, du hast doch nie alle Tassen im Schrank. Sondern Jesus erkennt das Bemühen dieses Menschen an. Und weil Jesus diesen Menschen mag und sympathisch findet, packt er jetzt den Vorschlaghammer aus. Jesus packt den ganz dicken Hammer aus und haut vor das Fundament, vor das Lebensfundament dieses Menschen. Er sagt nämlich Folgendes. Als Jesus das hörte, sagte er zu ihm, eines fehlt dir noch. Verkauf alles, was du hast und verteil das Geld an die Armen. So wirst du bei dir bei Gott einen unverlierenden Besitz haben. Und dann komm und folge mir. Das ist der absolute Hammer. Stell dir vor, Gott würde zu dir gehen und sagen, du pass mal auf, verkauf alles, was du hast, dein Auto, dein Haus, deine edlen Klamotten, deine besten Schuhe. Und dann gehst du zur Sozialstiftung Oberberg, ja, machst komplett eine Zustiftung für soziale Zwecke und dann bist du jetzt Wanderprediger ab sofort. Da würdest du sagen, ja, das ist Vorschlaghammer vors Fundament dieses Menschen, dessen Leben darauf aufgebaut war. Das ist so direkt, so provozierend, fast unsensibel, was Jesus hier macht. Warum sagt er, nur noch das musst du machen? Warum dieser Dreischritt? Weil der Reichtum diesen Menschen an der Nachfolge hindert. Der Besitz dieses Menschen, der Reichtum, steht der Nachfolge im Weg. Die Güter, die Kohle, stehen dem ewigen Leben im Weg. Mit diesen Gütern, mit der Kohle, kriegt er kein ewiges Leben. Deswegen haut Jesus vor das Fundament. Und das ist die Frage seines Lebens. Und es ist auch die Frage deines Lebens und auch meines Lebens. Und es muss nicht immer das Geld sein, was der Nachfolge im Weg steht. Es gibt verschiedene Dinge, die der Nachfolge im Weg stehen können. Aber oft ist es der Reichtum. Und ich glaube, für Deutsche auch. Weil wer sucht hier noch Gott? Weil für was brauchen wir Gott? Wir haben doch so viel Kohle, das gibt uns doch Sicherheit, die wir alle brauchen. Ja? Das gibt uns doch, wenn da was passiert, dann zack, schieben wir mal darüber. Und dann haben wir hier noch eine Versicherung und da noch ein Konto. Und wenn das Haus abbrennt, haben wir die Hausratversicherung. Und dann haben wir da noch ein Haus stehen. Ey Leute, wir brauchen doch keinen Gott. Wir kommen doch alleine klar. Wir haben doch für die Rente schon vorgesorgt. Ja, über Generationen hier alles sicher gemacht. Reichtum macht uns selbstsicher. Zu selbstsicher. Wir kriegen das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Wir haben es drauf. Das Gefühl, nichts mehr zu brauchen, ausgesorgt zu haben, das macht Reichtum. Es kann aber auch was ganz anderes sein. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Die Frage ist, wer oder was ist dein Herr? Wem ordnest du alles unter? Ist es dein Partner oder deine Partnerin, die dein Herr oder deine Herrin ist, so wie bei der Frau, die Jesus am Brunnen trifft. Die hatte das Problem mit den Partnern, die ihr Leben bestimmten. Oder ist es deine Theologie, vielleicht auch deine Religion, vielleicht auch deine muslimische Religion? Wie beim Gelehrten Nikodemus, der als Top-Theologe Jesus nachts aufsucht und versucht, weiterzukommen in der Frage nach dem ewigen Leben und Jahre braucht, bis er seine Theologie endlich beiseite legt. Ist es vielleicht das, was dich hindert, Jesus nachzufolgen? Oder sind es deine Betrüge, deine dunklen Geheimnisse, dein mangelndes Selbstwertgefühl, wie bei Zachäus, den Jesus erst vom Baum pflücken muss und ihm klar machen muss, du musst mir jetzt nachfolgen, dafür musst du ein paar Sachen in Ordnung bringen? Oder ist es deine Arroganz, deine Hilflosigkeit, wie beim Verbrecher am Kreuz, der neben Jesus hängt und dann noch blöde Sprüche über Jesus macht, weil er es einfach nicht verkraften kann, dass er sich nicht selbst helfen kann und weil er voll Spott ist? Ist es das, was uns an der Nachfolge hindert? Oder ist es dein Verstand, dein Wissen, deine Erfahrung, deine Angst? Wer ist dein Herr? Und jetzt sind wir hier an einer ganz zentralen Bedeutung dieses Textes. Die ist der Hammer. Die gilt damals und heute Morgen und immer, wenn einer diesen Text liest. Jesus fordert uns auf, zu kapitulieren. Er fordert uns auf, ihm unser Leben zu übergeben. Dass er Platz nehmen darf am Steuer meines Lebens. Dass er auf dem Chefsessel meines Lebens sitzt. Deswegen ist die Taufe auch nicht einfach so eine Celebration oder sowas. Das ist ein Herrschaftswechsel. Das ist das Symbol einer Beerdigung, wo man wieder aufersteht und Jesus sitzt am Steuer, symbolisch nachvollzieht. Jesus fordert von diesem Menschen, und das fordert er auch von uns, und das fordert er von vielen Menschen, denen er begegnet, die totale Kapitulation. Aber für was? Das sagt Jesus ganz einfach. Für ewiges, wertvolles Leben. Für Leben im Überfluss. Für Freiheit. Denn wenn der Geist frei macht, der ist wirklich frei. Für Freude und Frieden im Heiligen Geist. Für das Reich Gottes, zu dem du jetzt gehörst. Und für den König dieses Reiches. Dafür. Und deswegen müssen wir uns heute Morgen fragen, was steht zwischen dir und Jesus? Und jetzt zerbricht auch die Aussage des Mannes, dass er alle Gebote gehalten hat. Denn spätestens jetzt merkt man, das erste Gebot auf der ersten Tafel lautet, ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und er dachte, er hätte keine anderen Götter neben ihm. Aber das stimmt nicht. Seine ganze Knete, sein ganzer Besitz, das war sein Gott. Das hat er sogar nicht nur neben Gott gestellt, sondern über Gott. Das hat er nicht gemerkt. Und als er es gemerkt hat, hat er es nicht akzeptiert. Oder das Glaubensbekenntnis von Israel. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzem Willen lieben und nicht noch einen Platz für Geld reservieren oder für Reichtum. Ja, er hat gegen die Gebote verstoßen, und zwar gegen die Gebote der ersten Tafel, die das dann auch automatisch die Nächstenliebe regeln. Das ist Wahnsinn. Das geht nicht, wenn dir Reichtum dich gefallen hält. Oder andere Dinge. Jesus will dich ganz. Er will, dass er die Nummer eins ist in deinem Leben. Niemand kann gleichzeitig in zwei Mannschaften spielen. Das ist logisch, wenn man das denkt. Du kannst nicht für Borussia Dortmund und am nächsten Tag für Schalke 04 auflaufen. Das geht nicht. Ja, du bist bei einer Mannschaft unter Vertrag. Und das ist dieser Vergleich, den Jesus schon vorher bringt. Ne? Du kannst nicht dem Mammon, dem Geld dienen oder Gott. Das geht nicht. Und die Volksbibel übersetzt das so. Du kannst nicht in zwei Mannschaften spielen. Das geht nicht. Du musst dich entscheiden. Du kannst nicht nach deinem Reich und nach seinem Reich trachten. Du kannst nur nach seinem Reich trachten und ordnest unter. Du musst dich entscheiden. Und deswegen ist dieser Text so brutal. Ich dachte, ich kannte den Text. Aber als ich ihn durchgearbeitet habe, der ist brutal, der Text. Der ist so brutal. Das ist eine Zuspitzung hier. Wie wird der Mann reagieren? Wie reagiert er jetzt? So. Als der Mann das hörte, wurde er sehr traurig, denn er war überaus reich. Und im Markus steht, dass er geht. Er schlägt das Angebot aus. Er geht nicht all in. Es ist zu hart. Jesus verlangt zu viel. Und er geht. Schade. Damit übertritt er das erste Gebot. Jesus ist für ihn nicht Gott. Der Ausleger Gerhard Meyer schreibt Folgendes dazu. Der reiche Jüngling konnte sich frei entscheiden. Er hatte die Wahl zwischen seinem Reichtum und der Jesus-Nachfolge. Jesus wollte ihn wirklich als Jünger haben. Er aber lehnte ab. Man kann also eine echte Berufung ausschlagen. Auf eine Vorherbestimmung kann man sich dabei nicht berufen. Boah, das ist ganz, ganz bitter, was hier passiert. Und das findet Jesus auch. Jesus sah ihn so dastehen und sagte, boah, wie schwer haben es doch die Besitzenden, in die neue Welt Gottes zu kommen. Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher in Gottes neue Welt. Als die Leute das hörten, fragten sie Jesus, wer kann denn dann überhaupt noch gerettet werden? Das ist hier eine ganz bescheuerte Situation. Jesus ist down. Der reiche Jüngling ist down. Alle, die da rumstehen, sind traurig. Und die Jünger sind fertig. Die sagen, was ein Mist. Und Jesus, tja, ich habe aber nichts anderes anzubieten. Ich habe nur das. Ja? Folge mir nach. What you see is what you get bei mir. Ne? Mehr habe ich nicht. Ich habe ewiges Leben, Leben im Überfluss. Mehr habe ich nicht. Aber ich erwarte die Kapitulation oder die Nachfolge hinter mir her. Und es ist traurig. Und Jesus bringt jetzt ein Vergleichnis. Das, was ich hier fordere, das hat er ja selber gefordert. Das ist so schwer, als wenn du ein Kamel, und das ist groß, haben wir eben gesehen, durch eine Nadel einfädeln willst. Und vielleicht hast du mal in irgendeinem Kindergottes gehört, ja, da gab es ja noch so ein kleines Stadttörchen da in Jerusalem. Das nannte man Nadelöhr. Wenn das große Tor zu war, dann konnte man noch rechts reingehen. Das war richtig schwierig, vor allen Dingen, wenn das Kamel beladen wurde. Aber irgendwie ging das. Habt ihr das schon mal gehört? Neuere Theologen sagen was ganz anderes. Die sagen, Jesus hat das hier so gemeint, wie er es gesagt hat. Der redet wirklich von einer Nadel. Und der redet wirklich vom echten, großen Kamel. Das geht nicht. Du kannst nicht in den Himmel kommen mit Reichtum und Besitz. Das ist das, was er hier sagen will, weil es nicht geht, dass ein Kamel durch ein Nadelohr geht. Es geht nicht. Und die Leute sind fertig. Die fragen, wer kann denn dann überhaupt noch gerettet werden? Wir müssten uns jetzt als Deutsche fragen, wie wollen wir denn in dem Reichtum, in dem wir leben, gerettet werden? Das geht doch gar nicht. Und alle sind fertig. Und jetzt kommt Hoffnung. Und die ist wirklich gut. Und die braucht man jetzt auch. Jesus antwortete, was für die Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Yeah! Da geht noch was, Freunde. Da geht noch was. Mann, Gott kann alles. Gott kann es möglich machen. Gott kann reiche Menschen retten. Gott kann also auch deutsche reiche Menschen retten. Ist das gut? Und viele von uns folgen ja Jesus nach. Die sagen, ich folge Jesus nach. Und ich frage dich, wieso hast du dann noch ein Portemonnaie in der Tasche? Wieso bist du noch mit dem Auto vorgefahren und fährst gleich in dein eigenes Haus Mittagessen? Haben wir da noch irgendwas vergessen? Weil die Frage liegt ja jetzt auf der Hand. Wir wollen Jesus nachfolgen, ewiges Leben haben, aber hier sollen wir alles verkaufen? Ja, habe ich noch gar nicht. Müssen wir das also gleich machen? Vielleicht ja. Wenn der Reichtum in deiner Nachfolge das Problem ist, und es ist sehr wahrscheinlich, dass Reichtum ein Problem ist, weil das hier macht Jesus ja deutlich, dann kann es sein, dass du alles verkaufen musst. Aber warum habe ich denn dann selbst ein Auto und ein Haus und lasse mich von euch für meinen Job hier bezahlen? Warum arbeite ich nicht umsonst? Ja, weil das Leben nicht so funktioniert. Ja, keine Ahnung, ist so üblich. So eine Frage muss man ja beantworten, ne? Und ich versuche sie mal zu beantworten, ohne die Schärfe rauszunehmen. Es geht in dem Text nicht nur um Reichtum. Es geht um grundsätzliche Hindernisse, die Jesus von der Spitze verdrängen. Das kann bei dem einen der Partner sein, das kann dann bei dem einen das Geld sein, das kann bei dem anderen der Urlaub sein, das kann bei dem anderen die Angst sein, das können bei dem anderen die Eltern sein. Es geht darum, das, was uns an der Nachfolge hängt, hindert, richtig einzuordnen. Weil das sagt Jesus ja auch nicht zu jedem. Zu Zachäus sagt er was anderes, zu der Frau im Brunnen sagt er was anderes. Es kann der Reichtum sein, aber es muss nicht der Reichtum sein. Aber wenn es der Reichtum ist, dann kann es bedeuten, dass wir arm werden. Es ist doch so, Freunde, einer meiner Lieblingsbibelstellen, nicht weil ich die drauf hätte, sondern weil die so gut ist. Da schreibt Paulus an die Römer, an die Gemeinde in Rom, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, also weil Jesus vor euch am Kreuz gestorben ist, deshalb bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben, alles, was ihr habt, eure Existenz, Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar. Ein Opfer, Leute. Nicht ein Giveaway oder so, ein Opfer. Völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist übrigens der vernünftige Gottesdienst. Ja, nicht sonntags morgens 11.45 Uhr oder 10 Uhr oder 10.30 Uhr gemeinsam, sondern 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Da läuft der Gottesdienst ab. Da bist du Opfer. Und jetzt sagt er, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Was sind die Maßstäbe für Deutsche? Denkt mal nach. Lasst euch viel mehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Ratter, ratter. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht. Und wisst in jedem einzelnen Fall, und das weißt du jetzt, wenn es um deinen Reichtum geht, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Wir haben den Heiligen Geist. Wir können beurteilen, was uns an der Nachfolge hindert. Und es gibt noch viele weitere Bibelstellen. Paulus sagt, ey Leute, ich lebe doch gar nicht mehr. Ich bin doch tot. Jesus lebt in mir. Der ist doch jetzt der Bestimmer meines Lebens. Wir müssen raffen, dass alles, was wir haben, uns von Gott nur anvertraut ist. Es sind anvertraute Funde, anvertraute Euros, anvertraute Häuser, anvertraute Gaben, anvertraute Autos, anvertraute Computer, anvertraute Menschen, anvertraute gute Weine, die 12,99 Euro kosten und die ich heute Abend, so eine teure Flasche habe ich gerade nicht da, aufmachen werde nach dem Taufkurs. Ich darf den genießen, aber er ist anvertraut. Ja, ist doch logisch, Gott verspricht doch, dass diejenigen, die nach meinem Reich trachten, dass denen alles zufällt. Und da gehört auch mal ein guter Rotwein zu und ein tolles iPhone 6S, wenn man sich das leisten kann. Das ist in Ordnung. Gott kümmert sich, wenn wir brauchen. Das ist nicht das Problem, aber es ist anvertraut. Es ist im Grunde genommen nicht mein Handy, es ist Gottes Handy. Ich darf es jetzt einsetzen. Wir sind nicht Besitzer, wir sind Verwalter. Ich darf doch nicht meine Dinge, mein Leben an solche Dinge hängen. Ich kann doch nicht plötzlich mein Leben an etwas orientieren, was Gott mir gegeben hat. Das müssen wir verstehen. Wir sind Verwalter der Mittel, die Gott uns gibt. Was macht einen guten Verwalter aus? Mein ehemaliger Jumi-Kollege, Henry Dietrich, der hat ein Buch geschrieben. Und das Buch heißt Reich sein. Hier, kostet nicht viel, unter 10 Euro, lohnt sich zu kaufen, kann man im Buchladen bestellen. Edition, Forum Wiedernest, sehr gut. Der stellt in dem Buch seinen Leser die Frage, sag mal, bist du Besitzer oder bist du Verwalter? Das ist ein Riesenunterschied. Wenn wir uns Verwalter verstehen, sagt er, Verwalter geben mit Freude und erleben, dass Gott ihnen Freude schenkt. Verwalter sind bereit für Opfer, denn sie haben verstanden, dass Jesus für sie geopfert wurde. Verwalter geben treu und regelmäßig, weil der Besitz ihnen nicht gehört, haben sie keine Angst vor Verlust. Ist ja eh nicht mein Geld. Es gehört ja Gott. Also kann man auch geben. Was bist du? Besitzer oder Verwalter? Vergräbst du deine anvertrauten Funde eigennützig oder wucherst du, damit Gott eine Freude gemacht wird, der dir das anvertrauten hast? Und diese ganze Story, und damit komme ich zum Schluss jetzt, die schockt. Und das ist auch, was Petrus empfindet. Petrus spricht jetzt für die Jünger. Er sagt, Jesus, ey, du bist echt gut drauf. Ja? Du weißt doch, wir haben unser Eigentum aufgegeben und sind dir gefolgt. Und das haben doch viele von uns auch gemacht. Vielleicht hast du das auch gemacht. Du hast alles für Jesus aufgegeben. Du ordnest alles Jesus unter. Und die Frage ist immer, was haben wir denn jetzt davon? So kann man doch nicht leben. Was willst du? Und jetzt macht Jesus wieder ein Versprechen, was ganz oft für Christen wiederholt wird. Er sagt, Ich versichere euch, niemand bleibt unbelohnt, der irgendetwas aufgibt, um die gute Nachricht zu verkünden, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet, also quasi in das Reich Gottes kommt. Wer dafür etwas zurücklässt, Hausfrau, Geschwister oder Eltern oder Kinder, wird schon in dieser Welt ein Vielfaches davon wiederbekommen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Du kriegst alles wieder zurück, was du aufgegeben hast. Anders als du erwartest. Das sagt Jesus hier. Und das ist ja interessant. Jesus sagt nicht, ey Petrus, sag mal, hast du eigentlich überhaupt nichts gecheckt oder was? Ja? Wie kannst du denn jetzt so eine Frage stellen? Wie, was hab ich von Nachfolge? Bist du blöd? Ja? Sondern, und Leute, mir ging das auch schon mal so. Ich bin auch schon mal zu Gott gegangen und habe gesagt, Gott, alle reden davon, dass sie mal einen tollen Briefumschlag irgendwo im Fach hatten, als sie finanzielle Sorgen hatten. Ey, wo ist mein Briefumschlag? Ja? Ich habe auch mal einen ganz, ganz kleinen bekommen. Ne? Ich sag, ich acker hier für dich, ja? Und dann weiß ich nicht, wie ich die nächste Reparatur für mein Auto bezahlen muss, der dummerweise so teuer ist, aber hab nur mal 4 Kinder, brauch einen großen Bus. Wie stellst du dir das vor, Gott? Da mache ich manchmal, wenn ich gut drauf bin, ja? Du, und Jesus hört sich das an. Der hört sich das an. Und dann muss ich immer wieder hören, Veit, jetzt komm mal wieder runter, ja? Veit, hey, alles klar mit uns, ne? Hey, ich habe dir das alles anvertraut. Ihr glaubst ja nicht, ich lasse dich jetzt hängen. Ne? Gott lässt nicht hängen. Da glaube ich nicht, dass Gott hängen lässt. Liebe Geschwister, ich möchte noch einen Vers bringen. Ich wünsche mir, dass wir so eine Einstellung zum Besitz bekommen, wie David, wie der King David, der König David. David wollte zur Ehre Gottes einen fetten Tempel bauen. Ein absolut fettes Ding. Und das ging dann nicht, und dann, weil das sein Sohn dann machen sollte. Und David war so begeistert von der Idee und hat schon alles vorbereitet. Alle Baupläne gemacht, alles Material besorgt und die Knete besorgt für das Ding. Und hat eine riesige Kollekte, eine wahnsinnige Kollekte im ganzen Land eingesammelt. Und dann haben die das gezählt und dann ist das alles im Buch der Chroniken aufgeschrieben, wie viel Geld da zusammengekommen, wie viel Gold, bla bla bla. Und dann stehen die da, ich sag mal, vor den Bergen von Kollekten, die die Leute zusammengelegt haben, um Gott die Ehre zu geben. Und dann sagt David Folgendes, und das ist die Hammer-Einstellung, die wünsche ich mir, für mich und für euch, für uns als Gemeinde. Er sagt, ich bin nichts Herr und auch mein Volk ist nichts. Aus eigenem Vermögen wären wir doch gar nicht in der Lage, dir diesen Berg an Kollekte, dir solche Gaben zu bringen. Alles kommt doch von dir. Auch diese Gaben haben wir doch erst von dir empfangen und jetzt legen wir dir hier wieder ein bisschen davon hin, was wir überhaben. Wir wohnen nur wie Gäste oder Fremde in diesem Land, das du uns gegeben hast. Denn unser Leben auf der Erde ist vergänglich wie ein Schatten ohne Hoffnung auf Dauer. Das hat er erkannt. Und dann sagt er, das ist so beeindruckend, finde ich. Herr, unser Gott, der ganze Reichtum, den wir jetzt zusammengebracht haben, um für dich, für deinen heiligen Namen ein Haus zu bauen, der kommt doch aus deiner Hand. Und darum gehört doch auch alles dir. Der hat hier so den Durchblick. Das ist so genial. Das ist eine Hammer-Einstellung. David hat die richtigen Prios gesetzt. Die Jünger auch. Der einflussreiche Mann nicht. Welche Prioritäten setzt du? Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.